Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Budapest sind bei einem Schiffsunglück auf der Donau gestern Abend mindestens 7 Menschen ums Leben gekommen. 21 werden noch vermisst. Es handelt sich um eine Reisegruppe aus Südkorea. Sie hatte gerade in einem Ausflugsboot auf einer abendlichen Donaufahrt das Stadtzentrum mit dem Parlamentsgebäude passiert. An der Margaretenbrücke kollidierte das Boot mit einem wesentlich größeren Flusskreuzfahrtschiff und sank innerhalb von Sekunden.
Die Hoffnung, noch Überlebende zu finden, ist inzwischen auf ein Minimum geschrumpft. Trauer macht sich breit am Budapester Donauufer. Gleichwohl versuchen behördliche wie private Rettungstaucher immer noch, trotz der widrigen Umstände wie hoher Wasserstand und starke Strömung, möglichst schnell zum Wrack in 4 Meter Tiefe vorzudringen. Die Wasserpegel sind im Moment noch um 2 Meter zu hoch. Ich kann auch nicht sagen, wann das Schiff geborgen werden kann. Das hängt vom Wetter und vom Pegelstand ab. Die Aufzeichnung einer Überwachungskamera zeigt den Zusammenstoß der beiden Schiffe. Das größere Hotelschiff einer Schweizer Reederei rammt dabei das kleinere Ausflugsboot, das nach Polizeiangaben unvermittelt vor das Hotelschiff gesteuert war. 7 der insgesamt 35 an Bord befindlichen Personen konnten gestern unmittelbar nach dem Unglück aus der Donau gerettet werden. Laut Augenzeugenberichten waren sie zum Zeitpunkt des Unglücks an Deck. Für weitere 7 kam jede Hilfe zu spät. Die derzeit immer noch Vermissten hatten sich vermutlich im Schiffsinneren aufgehalten, als die Hoplian nach der Havarie mit dem größeren Hotelschiff binnen Sekunden gesunken war. Mit einer Bergung des havarierten Ausflugsbootes wird wegen der widrigen Umstände nun erst in ein paar Tagen gerechnet. Angesichts der rapiden Geschwindigkeit, mit der das Ausflugsboot binnen Sekunden in den Fluten versunken war, wird nun wohl auch die Diskussion aufkommen, ob es künftig generell auch auf kleinen Touristenbooten eine Tragepflicht für Schwimmwesten geben müsse.
Die Verfassungsrichterin Brigitte Bierlein soll bis zu den Neuwahlen im September die Regierungsgeschäfte in Österreich führen. Bundespräsident van der Bellen kündigt heute an, er werde Bierlein in den kommenden Tagen zur ersten Kanzlerin Österreichs ernennen. Hintergrund ist der Sturz von Kanzler Kurz im Zuge der Affäre um das sogenannte Ibiza-Video.
Es ist ein Name, der Geschichte schreiben wird, Brigitte Bierlein, die erste Bundeskanzlerin in Österreich. Zwar nur als Übergangskanzlerin, aber dennoch, seit Kaiserin Maria Theresia hat es keine Frau mehr mit so viel Macht in Wien gegeben.
Ich möchte dem Herrn Bundespräsidenten ein Kabinett vorschlagen, das für die nächsten Monate die fachliche Expertise und die politische Sensibilität mitbringt, um die Amtsgeschäfte verlässlich und gut im Sinne der Menschen dieses Landes zu führen.
Die 69-jährige Juristin war bisher Präsidentin des Verfassungsgerichts und gilt als Kompromisskandidatin, auf die sich nach der Ibiza-Affäre der FPÖ und dem Misstrauensvotum gegen ÖVP-Bundeskanzler Kurz alle Parteien einigen konnten. Mit ihr, so hofft man in Wien, zieht zunächst wieder Sachlichkeit in die österreichische Politik ein. Bierlein soll den Bürgern zeigen, dass Regieren auch ohne Streit, Polemik und mutwillige Polarisierung funktionieren kann. Nach den Erfahrungen mit der rechtspopulistischen FPÖ als heftig umstrittener Regierungspartner für den Bundespräsidenten ein ganz entscheidendes Kriterium.
Auch damit wieder das Bild eines sympathischen und im besten Sinne selbstbewussten Österreich hier im Herzen Europas sich wieder einstellt.
Brigitte Bierlein muss nun ihr Expertenkabinett zusammenstellen und wird Anfang kommender Woche dann gemeinsam mit den neuen Ministern unter den Augen von Maria Theresia vereidigt.
In Israel stehen zum 2. Mal innerhalb eines halben Jahres Neuwahlen an. Das Parlament beschloss gestern Abend, sich nur 4 Wochen nach seiner Vereidigung wieder aufzulösen. Premierminister Netanyahu hatte es nicht geschafft, in der vorgegebenen Frist eine Regierung zu bilden. 2 seiner Koalitionspartner konnten sich nicht einigen, ob ultraorthodoxe Juden weiter vom Militärdienst ausgenommen bleiben sollen.
Es war ein Nervenkrimi der Ungewissheit. Bis zur allerletzten Minute hatte Netanyahu verhandelt. Doch er scheitert dabei, ein Bündnis aus rechten und streng religiösen Parteien zu schmieden. Die Knesset beschließt in der Nacht ihre Auflösung und Neuwahlen in 3,5 Monaten. Zentraler Streitpunkt zwischen Netanjahu und seinen potenziellen Koalitionspartnern war ein Gesetz, das künftig auch streng religiöse Männer schrittweise zum Wehrdienst verpflichtet. Die ultraorthodoxen Parteien lehnen es ab. Der nationalistische Avigdor Liebermann bestand darauf. Ein Grundsatzkonflikt, in dem sich Liebermann als Hüter säkularer Werte positioniert. Ich glaube, die Öffentlichkeit hat verstanden, dass Netanjahus Likud das Land an die Ultraorthodoxen verscherbelt. Der Staatspräsident hätte nach gescheiterten Verhandlungen auch einem anderen Abgeordneten den Auftrag zur Regierungsbildung geben können. Etwa dem Oppositionsführer Benny Gantz und seiner Zentrumspartei Blau-Weiß. Doch genau das hat Netanjahus Likud-Partei verhindert, indem sie nun die Initiative für Neuwahlen ergriffen hat. Der Premier schaltet noch in der Nacht auf Wahlkampfmodus. Wir werden einen scharfen, klaren Wahlkampf führen, der uns den Sieg bringt. Die Neuwahl findet Mitte September statt. Bis dahin bleibt die bisherige Regierung Netanjahu im Amt. Im Herbst wird Netanjahu zu einer möglichen Anklage wegen Korruption angehört. Die Debatte darüber dürfte ein bestimmendes Thema im Wahlkampf werden. Jüngste Wählerumfragen zeigen, dass Liebermann zwar an Zustimmung gewinnt, sich an den Mehrheitsverhältnissen im Großen und Ganzen aber kaum etwas verändert. Bleibt das so in der kurzen Zeit bis zu Neuwahlen, könnte sich Netanjahu schon bald in derselben Sackgasse wiederfinden.
Ein Bündnis aus mehr als 20 Organisationen will die geplanten Verschärfungen im Abschieberecht verhindern. In einem offenen Brief fordern sie die Abgeordneten des Bundestages auf, das sogenannte geordnete Rückkehrgesetz von Innenminister Seehofer nicht zu verabschieden. Dieser will die Ausreisepflicht von abgelehnten Asylbewerbern konsequenter durchsetzen. Unter anderem sollen Ausländer, deren Abschiebung kurz bevorsteht, in regulären Gefängnissen untergebracht werden.
Abschiebungen deutlich erleichtern, das will der Bundesinnenminister. Denn zu oft komme die Polizei vergebens, dann, wenn die Abzuschiebenden schon untergetaucht seien. Ein Entwurf mit dem Namen geordnete Rückkehrgesetz sieht unter anderem die Unterbringung von Abzuschiebenden in regulären Gefängnissen vor, räumlich getrennt. Leistungskürzungen für Asylbewerber, die bereits einen Schutzstatus in einem anderen EU-Land haben und nur noch eine eingeschränkte Duldung für Menschen, deren Identität nicht zweifelsfrei feststeht. Kritik daran wird nun in einem offenen Brief geäußert, unterzeichnet von mehr als 20 Organisationen, darunter Pro Asyl und der Paritätische Wohlfahrtsverband.
Ich gehe davon aus, dass dieses Gesetz auch durch den Druck von rechts zustande gekommen ist. Hier sieht man offensichtlich, dass die AfD mittlerweile Einfluss nimmt auf Regierungspolitik.
Pro Asyl kritisiert, die eingeschränkte Duldung verhindere, dass Betroffene eine Arbeit finden können.
Wir werden erleben, dass Tausende in Deutschland leben, die weder abgeschoben werden, noch hier irgendwie legal Fuß fassen können und sich selbst ernähren und eine Perspektive entwickeln. Das ist sozialpolitisch ein Wahnsinn, was hier vorbereitet wird.
Das Bündnis fordert, die Mitglieder des Bundestages sollten gegen Seehofers Gesetz stimmen. Die Union verteidigt den Entwurf unterdessen. Dieser sei kein Zugeständnis an Rechtspopulisten.
Nein, das ist es ganz bestimmt nicht. Wir müssen aber handeln, weil wir sehen, dass zum Beispiel viele Abschiebungen scheitern oder nicht stattfinden. Im letzten Jahr haben wir 57.000 Abschiebungen in die Wege geleitet und davon sind 31.000 gescheitert.
Wenn es nach der Unionsfraktion geht, soll das Gesetz in der kommenden Woche den Bundestag passieren.
Bundesinnenminister Seehofer will seine politische Karriere in 2 Jahren beenden. Das sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presseagentur. Für ihn stehe seit vergangenem Jahr fest, dass er nicht noch einmal bei einer Wahl antreten werde. Seehofer wird im Juli 70 Jahre alt. Er komme auf insgesamt 50 Jahre in der Politik, so Seehofer. Mit Auslaufen dieser Legislaturperiode reiche es dann wirklich.
UN-Generalsekretär Antonio Guterres ist in Aachen mit dem Internationalen Karlspreis ausgezeichnet worden, dem Preis für Verdienste um die europäische Einigung. In seiner Rede forderte der Portugiese, Europa müsse beim Klimaschutz das Tempo vorgeben. Man solle Umweltverschmutzung besteuern und nicht fossile Brennstoffe staatlich fördern. Guterres betonte auch die Bedeutung Europas in einer, so wörtlich, Zeit weltpolitischer Unordnung.
Klaus Reinhardt ist neuer Präsident der Bundesärztekammer. Er tritt die Nachfolge von Frank-Ulrich Montgomery an. Reinhardt setzte sich auf dem Deutschen Ärztetag in Münster knapp im 3. Wahlgang durch. In seiner Rede forderte der 59-Jährige mehr Zeit der Ärzte für ihre Patienten. Die dafür notwendigen Freiräume sicherzustellen, müsse wieder Maßstab des gesetzgeberischen und selbstverwaltenden Handelns werden.
Blitzlichtgewitter für den neuen Präsidenten. Auf dem Deutschen Ärztetag haben die Delegierten den Bielefelder Klaus Reinhardt an ihre Spitze gewählt. Nach mehreren Jahren als Vorsitzender des Hartmann-Bundes und im Vorstand der Bundesärztekammer vertritt der Allgemeinmediziner nun die Interessen von etwa 500.000 Ärzten in Deutschland.
Wir stehen vor den schwierigen Aufgaben, dass wir in der Zukunft dafür sorgen müssen, dass wir Rahmenbedingungen ärztlichen Handelns vorfinden und gestalten, dass wir wieder mehr Zeit für unsere Patienten haben und uns mit Ruhe, vertrauensvoller Zuwendung und Empathie unseren Patienten widmen können.
Im dritten Wahlgang setzte sich Reinhardt mit 124 zu 121 Stimmen knapp gegen seine Mitbewerberin Martina Wenker durch, die die erste Frau an der Spitze der Ärzteschaft werden wollte. Insgesamt 4 Kandidaten hatten ursprünglich zur Wahl gestanden. Der bisherige Präsident Frank-Ulrich Montgomery trat nach 8 Jahren im Amt nicht mehr an. Als Ärztepräsident fällt Reinhardt die Aufgabe zu, die Mediziner gegenüber der Politik zu vertreten. Viele Delegierte auf dem Ärztetag erwarten von ihm ein deutliches Gegengewicht, insbesondere zu Gesundheitsminister Jens Spahn.
Wir erwarten natürlich, dass er die Interessen der Ärzteschaft stark vertritt nach außen hin. Wir haben ja nun einen sehr aktiven Gesundheitsminister, der uns mit vielen Gesetzen überzieht, mit denen wir nicht immer ganz einverstanden sind. Und ich glaube, da muss man schon klare Kante zeigen.
Themen wie Digitalisierung, Bürokratieabbau und der Kampf gegen Arbeitsverdichtung stehen für Klaus Reinhardt im Fokus. Das hat er heute angekündigt. Seine Amtszeit dauert 4 Jahre.
Bei einem Schlauchbootunglück auf dem Oberrhein sind mindestens 3 Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen ein 6-jähriges Mädchen und ein Helfer. Das Boot mit 4 Menschen an Bord kenterte nahe einer Schleuse in der deutsch-französischen Grenzregion, wie die zuständige Präfektur mitteilte. Ein weiteres Mädchen werde noch vermisst. Französische und deutsche Rettungskräfte sowie Taucher seien im Einsatz, um das Kind zu finden.
Im bayerischen Anzing wurde am heutigen Himmelfahrtstag wieder eine jahrhundertealte Tradition begangen, das Himmelfahrtaufziehen. Eine Christusfigur wird vom Boden bis hin auf zur Decke gezogen, wo sie im sogenannten Heiliggeistloch verschwindet. Dieser Brauch wird außer in der Pfarrkirche Mariä Geburt in Anzing nur noch in wenigen anderen Gemeinden praktiziert.
8 Tage vor dem Start der Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Frankreich hat das DFB-Team die Generalprobe erfolgreich bestanden. Die deutsche Elf gewann in Regensburg gegen Chile mit 2:0.
Schönes Frauenfußballwetter am Vatertag. Hut für die total überlegene deutsche Mannschaft, die sich in Chiles Strafraum festspielt. Deutschland ja einer der Mitfavoriten beim kommenden WM-Turnier, Chile zum ersten Mal überhaupt dabei. In der 29. Minute rückt Popp mit dem 1:0 die Verhältnisse zurecht. In ihrem 96. Länderspiel das 46. Tor. In einem jungen Team ist sie einer der Eckpfeiler. In der Nachspielzeit Simon mit einer Flanke, die sich zum Torschuss entwickelt, bei dem der Treffer zum 2:0 rausspringt. Glück gehört dazu und ein Fehler der chilenischen Torfrau Endler, die ansonsten gut reagiert. Anspruchsvoll spielen können die Deutschen auch in Person von Debrez. Das 2:0 zur Halbzeit, hoch verdient, vor mehr als 10.000 Zuschauern in Regensburg. Im zweiten Abschnitt mit 6 Wechseln bleibt es bei der Feldüberlegenheit. Es fallen keine weiteren Tore. Bundestrainerin Vos Tecklenburg hat noch eine Woche Zeit, die Mannschaft auf das Turnier in Frankreich vorzubereiten.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 31. Mai.
Von Spanien dehnt sich ein Hoch aus. Es sorgt am Wochenende bei uns für sommerliches Wetter. Doch zunächst in der Nacht im Norden leichter Regen, der dort auch tagsüber noch fällt. Am Tag im Südosten und Osten örtlich Schauer oder Gewitter. Vom Südwesten bis in die Mitte wird es im Laufe des Tages immer freundlicher. In der Nacht 15 bis 4 Grad, am Tag 15 Grad auf Sylt, 26 Grad am Oberrhein. Am Samstag Wolken mit einzelnen Schauern im Nordosten und Südosten, sonst oft viel Sonne. Am Sonntag verbreitet bis zu 15 Stunden Sonnenschein, auch am Montag vielerorts Sonne, in den westlichen Landesteilen ist es dagegen wechselhafter, mit zum Teil unwetterartigen Gewittern.
Um 22.15 Uhr hat Pina Atalay diese Tagesthemen für Sie. Neuwahlen in Israel, wie Netanyahu sein politisches Überleben sichern will und Wettlauf der Nationen ins All. Wer setzt als Nächster einen Fuß auf den Mond? Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.